Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurz Podcast. Start des Jahres 2025. In Deutschland Neuwahlen und viele Menschen in Sorge wegen der anhaltenden wirtschaftlichen Rezession. Nach einem aktuellen Bericht der Wirtschaftsauskunft Kreditreform aus dem Dezember 2024 erreichte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im abgelaufenen Jahr den höchsten Stand seit 2015. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg um über 10%. Doch was bedeutet Insolvenz? Wie kann sie verhindert werden? Wie kann Betroffenen geholfen werden bzw. ein Neuanfang gelingen? Das beantwortet heute Attila von Unruh. Er ist Gründer von Team U Restart, einem Sozialunternehmen, das sich als Lotse aus der Krise versteht. Für seine Gründung wurde von Unruh, der aus eigener Betroffenheit das Beratungsnetzwerk zur Hilfe und Selbsthilfe bei Insolvenz aufgebaut hat, mit dem Zugabepreis der Körberstiftung ausgezeichnet. Der Preis würdigt Persönlichkeiten 60+, die mit kreativen unternehmerischen Lösungen aktuelle Probleme angehen und Strukturen schaffen. Gesellschaft besser machen mit Attila von Unruh. Moin!
Hallo!
Zunächst einmal meinen herzlichsten Glückwunsch zum Zugabepreis 2024. Du bist für deine Gründung Team U Restart ausgezeichnet worden. Ihr nennt euch auch die Lotsen aus der Krise. Erzähl unseren ZuhörerInnen doch mal, was das so genau bedeutet.
Also Team U ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Wir helfen Menschen, die in finanziellen Problemen sind. Und entstanden ist das eigentlich aus der Insolvenzberatung, aus einer Selbsthilfegruppe von Menschen, die von Insolvenz betroffen waren. Und daraus hat sich eine gemeinnützige Firma entwickelt. Und wir helfen im Bereich Prävention, Krise, Insolvenz und Neustart. Machen das viel mit Ehrenamtlichen, die selber diese Erfahrung gemacht haben. Und das verschafft dann eine entsprechende Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren. Und wir haben ungefähr 30.000 Menschen bisher begleitet durch die Krise.
Das klingt natürlich erstmal nach so einem Thema, was für viele auch mit Scham möglicherweise behaftet ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Wer kommt da zu euch und wer ist denn überhaupt eure Zielgruppe?
Also wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf selbstständige Unternehmerinnen, Start-ups, soziale Unternehmen, also weniger die Verbraucher, für die gibt's die Schuldnerberatungsstellen, da sind die meistens ganz gut aufgehoben. Also da, wo es ein bisschen komplizierter wird, wo eine Schuldnerberatungsstelle sagt, da können wir nicht helfen, da haben wir keine Möglichkeiten, keine Kapazitäten. Und gerade die selbstständigen Unternehmerinnen sind dann ganz alleine, weil sie sich einen Anwalt nicht leisten können und suchen dann im Internet nach Lösungen, nach Antworten. Und meistens finden die uns dann übers Internet oder sehr viel geht inzwischen auch über Empfehlungen, dass sie sich dann bei uns melden und sagen, ich habe ein Problem und könnt ihr mir da eine Info geben oder eine Unterstützung? Und dann entwickelt sich ein Kontakt und dann sehen wir, was ist der Bedarf und so weiter. Dann geht die Reise los.
Du nennst es jetzt, ich habe ein Problem. Vielleicht müssen wir nochmal erklären, was genau ist eigentlich eine Insolvenz und ist das eigentlich was Schlimmes, weil ich kenne das auch, dass einige Startups, sieht man in den Medien immer mal wieder sagen, die haben jetzt Insolvenz angemeldet, aber irgendwie geht alles weiter. Was bedeutet das eigentlich nun mal?
Also Insolvenz ist ein juristischer Begriff. Da geht es eben darum, dass man zahlungsunfähig ist. Also man kann seine Verbindlichkeiten, seine Schulden nicht mehr bezahlen. Das ist so die Kurzform. Als Privatperson kann man versuchen, damit durchzukommen. Man muss vielleicht eine eidesstattliche Versicherung abgeben, also eine Vermögensauskunft. Irgendwann kommt der Gerichtsvollzieher, pfändet das Konto. Das ist bei Privatpersonen eine Sache. Bei Unternehmen, wenn sie eine gewisse Rechtsform haben, sind sie verpflichtet, zum Beispiel als GmbH Insolvenzantrag zu stellen. Und dann ist immer die Frage, ab welchem Punkt muss ich zum Amtsgericht gehen und Insolvenzantrag stellen? Mhm. Bei Selbstständigen ist das nochmal was anderes. Und da kommen auf jeden Fall immer sehr, sehr viele Fragen auf und die kann man auch nicht mit einem Satz beantworten. Da geht es um Zahlungsunfähigkeit, da geht es um Überschuldung, all solche Themen. Und da muss man sich eben die Zahlen angucken, die Situation angucken, wie ist die Perspektive. Und damit sind die meisten überfordert. Und da können auch Anwälte meistens nicht so gut helfen. Und da kommen wir eben aus der Praxis. Wir haben selber einen unternehmerischen Background. Und können da nochmal eine Einschätzung geben und Hilfestellung und Orientierung. Weil manchmal kommen die Leute und sagen, ich muss jetzt morgen Insolvenz anmelden. Und dann reden wir mit denen und sagen, okay, um was geht's denn? Ja, ich kann meine Miete nicht zahlen. Ja, das ist aber kein Grund, Insolvenz anzumelden. Man kann mit den Gläubigern, mit den Vermietern reden, man kann Regelungen treffen. Also Insolvenz, ein Insolvenzverfahren ist eine Möglichkeit, die man hat. Und ab einem gewissen Punkt ist man eben juristisch verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen als Unternehmer, Unternehmerin. Da ist es wichtig, dass man das früh genug macht.
Das klingt direkt schon spannend. Offensichtlich da auch ein landläufiger Glaube, wann was Insolvenz ist. Fragen, die individuell sind, und gleichzeitig gibt es ja vielleicht auch ein paar Fragen, die immer wieder kommen. Beziehungsweise noch mehr würde mich natürlich interessieren, ein Tipp, den du vielleicht mitgebracht hast, den du Menschen gibst, die jetzt vielleicht in eine Schräglage gekommen sind. Was sollten sie als erstes machen?
Also wichtig ist, dass man sich früh genug Hilfe holt. Das ist immer unser Mantra. Je früher die Menschen kommen, umso größer sind die Chancen, dass man eine Lösung findet. Man kann mit Banken reden, man kann mit Gläubigern reden. Es gibt immer Möglichkeiten, Lösungen zu finden, nur wenn das Konto schon gesperrt oder gepfändet ist, wenn die Mitarbeiter gekündigt haben, wenn die Bank also die Reißleine gezogen hat und die Forderung in ein Inkassounternehmen abgetreten hat, dann ist der Spielraum sehr, sehr eng. Das gilt es zu vermeiden. Also der Tipp ist, hol dir frühzeitig Hilfe, frag lieber einmal zu viel und lass dich begleiten. Auch schon in der Phase, wo das Unternehmen noch ganz normal läuft. Es ist immer wichtig, sich quasi einen Sparringspartner, Partnerin zu holen, um die Situation zu besprechen. Und oft zeigen sich dann Dinge, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt drauf aufpassen. Da kann man eben den Kurs anpassen. Ganz schlimm ist, wenn man den Kopf in den Sand steckt, das Prinzip Hoffnung laufen lässt und einfach hofft, dass es besser wird. Weil meistens geschehen die Wunder nicht und man muss was tun.
Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich auch noch weiterhin ein schambehaftes Ding, das wir uns dann eingestehen müssen. Wir haben es jetzt irgendwie nicht geschafft und auch nicht alleine geschafft. Und gleichzeitig lotsen aus der Krise, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt momentan gefühlt nicht nur eine Krise, sondern an jeder Ecke lauert eine. Das Thema Insolvenz ist einfach auch verstärkt in den Schlagzeilen, in den Medien. Corona, Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise, die steigenden Energiekosten und Inflation ganz zu schweigen, das sind ja alles Beschleuniger. Was würdest du denn sagen? Wie sieht das aktuell in der Wirtschaft in Deutschland aus und welche Branchen sind vielleicht sogar am meisten betroffen?
Also es gibt ja Statistiken, aber die gucken immer nur nach hinten. Und es zeigt sich jetzt schon, dass sich die Insolvenzzahlen drastisch erhöhen. Also immer mehr, vor allen Dingen kleine Firmen, Selbstständige müssen Insolvenz anmelden. Ich habe eben gesagt, das sind die Zahlen aus der Vergangenheit. Wenn wir nach vorne gucken, ist das Bild noch düsterer. Also wir erleben eine große, große Zahl an Firmen in der Krise, die sich jetzt bei uns melden, die wahrscheinlich oder vielleicht in nächster Zeit Insolvenz anmelden müssen. Und da gilt es eben, möglichst frühzeitig zu agieren und zu helfen, dass die wieder auf wirtschaftlich stabile Füße kommen. Ja. Das geht durch alle Branchen durch. Es sind aber manche etwas stärker betroffen, beispielsweise die Baubranche, Gastronomie, Handel, also eigentlich gibt es in allen Bereichen Unternehmen in der Krise, die jetzt quasi entscheiden müssen, was können sie machen, wo geht die Reise hin. Das spüren wir eben auch sehr deutlich an der Zahl von Anrufen, von Kontaktanfragen. Also bei uns steht das Telefon im Moment nicht still.
Ich würde jetzt fast sagen, wenn ich es nicht besser wüsste, dass es vielleicht auch wirtschaftliche Gründe haben könnte, genau in dieser Branche eben als Unternehmer aktiv zu werden. Doch vielleicht magst du deine Geschichte nochmal erzählen, wie du überhaupt selbst dazu gekommen bist, Team U zu gründen.
Bevor ich meine Geschichte erzähle, möchte ich sagen, es gibt viele, die jetzt quasi diese Krise ausnutzen. Das sind obskure Berater, Anwälte, Firmen, die auch noch an der Not der Menschen verdienen. Ja. Also die ersten Einträge im Internet sind meistens nicht die, die ich empfehlen würde, sich Hilfe zu holen. Und das war auch meine persönliche Erfahrung. Ich bin als Unternehmer in eine Krise gekommen. Das war 2005 und habe mir Hilfe gesucht, habe aber leider auch die falsche Hilfe in Anspruch genommen, bin zu einem obskuren Verein gegangen, der mir erstmal eine Rechnung geschickt hat und dann eigentlich nichts geleistet hat, sodass sich die Situation für mich verschlimmert hat. Das Ganze endete dann damit, dass ich Privatinsolvenz anmelden musste und geguckt habe, wo gibt's denn überhaupt eine Hilfe? Wer kann mir denn da einfache Fragen beantworten? Anwalt konnte ich nicht bezahlen und habe festgestellt, es gibt keine Unterstützung für Unternehmer, Unternehmerinnen in Krise in Deutschland. Wow. Das fand ich sehr überraschend und habe dann aus meinem persönlichen Interesse, aus meiner Überforderung, aus der Unsicherheit, wie gehe ich jetzt mit solchen Fragen um, eine Selbsthilfegruppe gegründet in Köln. Die habe ich die anonymen Insolvenzler genannt, also angelehnt an anonyme Alkoholiker und andere Anonymous-Gruppen, wo man hingehen kann, wo man sich nicht mit Namen outen muss, wo man zusammenkommen kann und in Austausch kommen kann. Und das Erste, was mich total überrascht hat, waren, welche Leute da hinkamen. Mhm. Weil mein Bild von Leuten, die in der Insolvenz sind, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können, die Schulden haben, war negativ geprägt. Ich war bis dahin immer erfolgreich als Unternehmer und hatte nie mit diesem Thema zu tun. Und dann saßen da in der Selbsthilfegruppe ein Professor von der Uni aus Köln, wow. Unternehmerinnen, Handwerker, kreative Leute, Gründer, Gründerinnen, also aus allen möglichen Bereichen, die aber Probleme haben und mit Insolvenz zu tun hatten. Dann haben wir diese Angebote weiter ausgebaut, wurden bundesweit tätig, hatten dann irgendwann 14 Selbsthilfegruppen in Deutschland und haben daraus einen gemeinnützigen Verein gemacht. Und inzwischen ist es eine gemeinnützige GmbH, sodass wir jetzt die Team U Restart GmbH haben, die quasi sich um die Angebote kümmert. Die Selbsthilfegruppen gibt es immer noch. Die finden einmal im Monat online statt. Gibt es auch reges Interesse dran. Aber unser Hauptschwerpunkt ist die 1:1-Beratung, dass man sich eben vertieft mit dem Thema beschäftigen kann. Und da arbeiten wir eben sehr viel mit Ehrenamtlichen, die selber durch diesen Prozess durchgegangen sind, die selber vielleicht durch uns Hilfe erfahren haben, die selber sehr viel gelernt haben und dann eben sagen, jetzt habe ich so viel bekommen auf der einen Seite, so viel gelernt. Mhm. Das möchte ich jetzt den anderen, die jetzt in der Situation sind, weitergeben. Und das ist was, was sehr gut funktioniert, weil, wie du sagtest, es ist schambesetzt, das Thema. Man redet darüber nicht in der Öffentlichkeit, wenn man seine Miete, sein Essen, was auch immer nicht mehr bezahlen kann, wenn man überall sich Geld borgt, das ist peinlich. Und deshalb ist es wichtig, mit jemandem sprechen zu können, der das nicht bewertet, der vielleicht selber mal die Erfahrung gemacht hat und sagen kann, ich habe es selber durchlebt, ich habe es geschafft und das ist mein Learning, das kann ich dir mitteilen, was mir geholfen hat. Und dann entsteht sehr schnell eine vertrauensvolle Verbindung und dann kann man zusammen durch einen Prozess durchgehen und sich auch begleiten lassen. Weil es ist auch nicht leicht, Hilfe anzunehmen. Hm. Es ist schon schwer, nach Hilfe zu fragen. Und wenn dann jemand da ist, der sagt, ja komm, wir reden eine Stunde und das ist okay und das kostet nichts.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Weil die Kostenfrage ist ja die erste, die kommt, die, glaube ich, auch für viele junge Gründer und Gründerinnen kommen kann. Was kostet das eigentlich? Ich kenne das aus meiner eigenen Gründungserfahrung. Leisten wir uns das jetzt? Haben wir das Geld dafür? Und wenn dann jemand da ist, der einfach nur zuhört, ich glaube, das geht über die Generationen hinweg, da gewinnen wir schon viel. Du sagtest gerade, man geht durch den Prozess. Ich klang für mich erst so ein bisschen, du wolltest sagen, man geht durch dick und dünn. Und jetzt fokussiert ihr euch ja als Sozialunternehmen auf andere Sozialunternehmen und auch junge Startups. Gibt es einen Grund, warum ihr da gerade in diese Richtung geht?
Also das ist die Entwicklung. Wir helfen jedem und jeder, die bereit sind, quasi ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, Unterstützung anzunehmen und auch die nötigen Schritte zu tun. Manche kommen mit der Erwartungshaltung zu uns und sagen, hier, ich habe hier einen Schuhkarton mit Rechnungen, könnt ihr die für mich aufarbeiten und mit den Gläubigern reden? Sagen wir, nein, das können wir nicht. Wir können dir nicht die Arbeit abnehmen, aber wir können dir helfen, dass du wieder in einen Zustand kommst, wo du handlungsfähig wirst. Das ist ein Teil, der sehr wichtig ist. Die Frage jetzt Sozialunternehmen, gemeinnützige Organisationen und Startups, die hat sich einfach aufgedrängt, weil immer mehr gemeinnützige Organisationen, Startups, Gründer, Gründerinnen in Krisen kommen. Mhm. Und das halte ich für sehr kritisch. Und das ist mir dann eben auch ein besonderes Herzensanliegen, da zu helfen, weil wenn jemand ein gemeinnütziges Unternehmen aufbaut, sich sozial engagiert, dient das ja einem sozialen Zweck und nicht um Gewinne zu maximieren und viel Geld damit zu verdienen. Und wenn dann jemand in der Krise ist und vielleicht deshalb noch Insolvenz anmelden muss, Privatinsolvenz, dann finde ich das nicht in Ordnung. Und da ist es umso wichtiger, dass da geholfen wird.
Ich erinnere noch, als ich in so einem Startup-Programm gewesen bin, da war jemand, der sich um die finanzielle Situation der Startups auch gekümmert hat und gerade um die gemeinnützigen, der häufig den Leuten wirklich ganz massiv geraten hat, auch darauf zu achten, wie die Umsätze stehen, also wie viel sie auch nehmen für die Produkte, dass nicht alles kostenfrei ist. Und sein Satz war immer so, wer viel verdient, kann damit auch wieder viel mehr, in Klammern, helfen. Und mein Erleben war es tatsächlich auch, dass einige der gemeinnützig orientierten oder aufgestellten UnternehmerInnen da sich oft auch gescheut haben, Geld zu nehmen und vielleicht auch deshalb in die Schräglage kommen. Oder hast du eine andere Hypothese, siehst das gar vielleicht eher systemisch?
Man kann mit Geld, kann man was bewegen. Also Geld ist nicht per se was Schlechtes oder verkehrt. Es ist auch nicht verkehrt, Geld zu verdienen oder Geld für eine Leistung zu nehmen. Man muss eben gucken, was ist, gibt es ein Geschäftsmodell? Und wenn ja, wie kann man das dann so machen, dass es profitabel ist? Das heißt nicht, dass man sich eine goldene Nase verdienen muss, aber dass eben die Kosten gedeckt sind, dass die Mitarbeiterinnen fair bezahlt werden können. All sowas ist ja auch wichtig, dass man eben sich nicht selbst ausbeutet für die gute Sache, weil das ist kein nachhaltiger Ansatz. Es braucht ein Geschäftsmodell. Und das ist für mich auch immer die erste Frage, wenn ich mit Gründern, Gründerinnen rede. Geht es um einen sozialen Zweck? Wunderbar, völlig in Ordnung. Dann kannst du vielleicht einen gemeinnützigen Verein aufmachen, aber kein Unternehmen, was Geld verdienen muss und finanziert werden muss und ein Geschäftsmodell braucht, weil das endet dann nicht im Erfolg, sondern vielleicht in der Verschuldung, in der Selbstausbeutung, in der Selbstüberforderung. Und dann fängt man an, sich zu verbiegen und macht Dinge, um Geld zu verdienen. Und dann geht so eine Abwärtsspirale los. Und das kann man verhindern, vermeiden, wenn man sich früh genug mit dem Modell, mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzt und guckt, also finanziert sich das Projekt oder finanziert sich es eben nicht.
Und jetzt sag mal, du hast gesagt, ihr bietet diese Stunde kostenfrei an. Wie verdient ihr denn am Ende euer Geld?
Das ist eine gute Frage.
Oder anders gefragt, wie finanziert ihr euch?
Team U finanziert sich aus Spenden. Mhm. Wir sind inzwischen auch finanziert über öffentliche Programme, wo wir Fördermittel bekommen für Beratung von bestimmten Zielgruppen. Das ist immer projektfinanziert. Das ist eins der großen Herausforderungen, die wir haben. Wir haben keine institutionelle Förderung, wie zum Beispiel eine Schuldnerberatung von der Caritas. Mhm. Die kriegen staatliches Geld. Die wissen, für jeden Fall, den wir bearbeiten, haben wir ein bestimmtes Budget und die sind finanziert. Das reicht zwar trotzdem nicht, aber die haben ein Grundrauschen, was finanziell abgedeckt ist. Wir sind immer über Projekte finanziert, sei es ein EU-Projekt, ein Landesprojekt, ein Bundesprojekt. Und dann müssen wir gucken, wie lange reicht das Geld. So, das stellt uns immer wieder vor die Herausforderung, dass wir Spender, Spenderinnen akquirieren müssen. Mhm. Das ist also ein ongoing Thema. Aber irgendwie hat es immer geklappt, sodass wir dann, je nachdem, wie viele Möglichkeiten wir haben, finanziell entsprechend auch Wirkung erzielen können.
Gehen wir mal ganz konkret auf die Reise, was ihr so tut. Der Exkurs ins Ahrtal. Wir erinnern uns, die Überschwemmungen. Da waren enorm viele Existenzzerstörungen durch die Klimakatastrophe. Wie sah denn eure Hilfe da aus und warum wurde denn Team U dort überhaupt gebraucht? Braucht es da nicht eigentlich eher Leute, die in der Krise helfen, so wie die Feuerwehr?
Ja, also wir sind quasi vom ersten Tag an vor Ort gewesen. Zuerst mal ging es darum, physisch zu helfen, also wirklich mit anzupacken, Gummistiefel anziehen, Handschuhe anziehen und anpacken, helfen. Das hatte jetzt nichts mit finanzieller Krisenberatung zu tun. Erstmal, es ging um Erste Hilfe grundsätzlich. Die meisten Menschen waren im Schock, waren traumatisiert, waren völlig überfordert, haben alles verloren, was sie hatten.
Ja.
Und dann kamen Versicherungen und fragten, okay, wir brauchen Belege und so weiter. Ein wahnsinniger Papierkram. Es gab Gelder, aber die mussten beantragt werden, abgerufen werden. Und das war unser erster Schritt, dass wir da bei der Bearbeitung dieser Förderanträge geholfen haben. Mhm. Wir haben die teilweise für die Leute mit ausgefüllt, haben geguckt, welche Programme es gibt, weil vielfach wurde gesagt, du bist Gründer, Gründerin, dann gibt es kein Geld in der Flut. Es gab aber spezielle Programme und die haben wir dann identifiziert. Und so haben wir über 1,5 Millionen an zusätzlichen Fördergeldern beantragen können, die dann den Menschen direkt zugeflossen sind. Es gibt immer noch viele Anfragen aus der Flutregion und das ist etwas, was mich überrascht und auch empört. Weil es gibt immer noch Menschen, die das Geld von der Versicherung noch nicht bekommen haben. Mhm. Und da müssen dann wieder Anwälte eingeschaltet werden. Das machen wir nicht mit unserem ehrenamtlichen Kreis, aber wir haben sehr gute Anwälte in unserem Netzwerk, die dann den Versicherungen auf die Füße treten, weil die darauf spekulieren, dass den Leuten die Kraft ausgeht und das Geld einfach so lange zurückhalten, bis die nicht mehr können. Und dann wird ein Vergleich angeboten und gesagt, okay, mit, was weiß ich, 30.000 statt 100.000 können wir dir übermorgen auszahlen. Bist du einverstanden? Das ist also eingepreist bei Versicherungen. Und das ärgert mich und das empört mich und das motiviert mich auch, dazu sagen, nein, ihr habt einen Anspruch, seien es 100.000 Euro, dann müssen die Versicherungen euch das Geld bezahlen, zuzüglich der Zinsen. Aber da brauchen die Leute Hilfe und da brauchen die jemanden, der frisch ist und der Kraft hat und der weiß, wie man mit denen redet. Und das andere sind eben auch ganz konkrete Themen, wo es um Bankkredite geht, die befristet waren und jetzt sind die immer noch nicht wieder stabil. Und jetzt muss man eben mit den Banken reden, sodass dann eben auch diese Begleitung über einen längeren Zeitraum stattfindet.
Jetzt hast du selbst schon mehrfach in deinem Leben gegründet. Mich interessiert natürlich brennend, gerade auch mit Blick auf den Zugabepreis. Was ist denn eigentlich anders, wenn man im, ich sag jetzt mal, reiferen oder höheren Lebensalter gründet?
Man bringt, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung mit. Man ist schon ein paar Mal auf die Nase gefallen und man hat so einen realistischeren Ansatz, würde ich sagen, weil man eben schon Erfahrung gemacht hat, gegründet hat, erfolgreich war, nicht erfolgreich war. Da ist dann eben auch die Erwartungshaltung an sich selber, glaube ich, eine andere, als wenn man jetzt zum ersten Mal gründet, nicht weiß, wie funktioniert das. Man hat andere Fragen, die einen da beschäftigen. Ich denke mal, das ist in erster Linie die Erfahrung, die man mitbringt, Lebenserfahrung, dass man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, wenn mal was nicht nach Plan läuft. Das wäre so das Erste, was mir dazu einfällt. Und es geht mir persönlich immer mehr um den Sinn. Mhm. Mir ist es wichtig, dass ich eine sinnhafte Tätigkeit ausführe. Mir geht es nicht darum, jetzt noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr auf der hohen Kante zu haben, sondern es erfüllt mich, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, besprochen habe, denen helfen konnte und abends sagen kann, ich habe einen Unterschied gemacht zu dem, wie es denen vorher ging. Und das gibt Energie, das macht Spaß, das schafft Verbindung, da entwickeln sich Freundschaften, Beziehungen. Und das ist so bereichernd, das kann man nicht mit Geld oder Gehältern aufwiegen, wie das vielleicht in der Wirtschaft üblich ist.
Die gute Sache spornt an, so würde ich es jetzt mal frei interpretieren. Und gleichzeitig finde ich das faszinierend, wie du jetzt aus so einer persönlichen, ja eher sehr unangenehmen, schwierigen Lage, Krise, die Kraft gefunden hast, um dann doch noch mal in so einen Gründungsprozess reinzugehen. Ich selbst habe gemerkt, finanziell läuft es nicht so, dass ich ein ganzes Team, nicht einmal mich und meine Familie ernähren könnte, perspektivisch. Also mache ich es ein bisschen anders. Wir sagen ja im Gründen immer pivotieren, also wir verändern den Geschäftszweck oder in meinem Fall, ich gehe in eine Festanstellung und habe dann das nur noch so als meine kleine Zugabe. Und du hast gesagt, ich gehe da noch mal voll rein. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Wie war das nach diesem vermeintlichen, ich will den Begriff eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, wobei ich das Gefühl habe, wir müssen ihn in den Mund nehmen, weil er ist einfach falsch negativ belegt, nach dem Scheitern.
Zunächst mal Scheitern bekommt ja die Bedeutung, die wir dem geben.
Voll.
Es ist ja nicht per se negativ. Wenn ich in einer Beziehung bin und die Beziehung scheitert, dann ist das nicht unbedingt was Schlechtes, sondern es ist vielleicht eröffnet den Weg, um in eine gesündere, bessere Beziehung zu gehen. Und genauso ist es mit einem Unternehmen und einer Firma und einem Projekt. Also wir bewerten es als negativ, wir bewerten es, wir müssen uns schämen dafür oder was auch immer. Und das ist auch das Erste, was wir immer mit den Menschen besprechen, die zu uns kommen, dass es nicht per se was Schlechtes ist, sondern es kann das Sprungbrett sein für was Neues, für was Besseres, dass man es in der zweiten Runde besser macht und für sich persönlich auch erfüllender. Das ist so das erste Thema. Scheitern, wie gehen wir mit Scheitern um und wie bewerten wir dieses vermeintliche Scheitern? Ich persönlich habe aus Interesse, aus Neugier eine Selbsthilfegruppe gegründet, die anonymen Insolvenzler, weil ich wissen wollte, wie gehen andere mit der Situation um. Da war keine Idee dahinter, jetzt einen Verein zu machen, gemeinnützige GmbH zu machen, für die EU Trainingsprogramme irgendwann anzubieten, die bezahlt werden und, und. Das hat sich alles organisch entwickelt. Und nach der ersten Selbsthilfegruppe kamen Anrufe aus ganz Deutschland, können wir das nicht auch in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt haben? Und dann hat sich das so entwickelt. Dann brauchten wir einen Verein. Dann ist der irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir den umgewandelt haben in eine gemeinnützige GmbH, um eben auch bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Dann kam die EU auf mich zu und sagte, ihr helft ja da Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern in der Krise. Ihr müsst ja da irgendwas gut machen. Das scheint ja zu klappen. Könnt ihr nicht ein Projekt aufsetzen, Programm auf EU-Ebene, wie man eure Arbeit quasi EU-weit skalieren kann und andere Organisationen befähigen kann? Und dann war ich auf einmal mit der Frage konfrontiert, okay, habe ich noch nie gemacht. Wir brauchen jetzt ein Train-the-Trainer-Konzept, habe mich da eingearbeitet und bin ins kalte Wasser gesprungen. Und aus dem EU-Projekt kamen wieder neue Projekte. Und so geht das eigentlich immer weiter. Das ist für mich eine Lernreise. Da gibt es kein definiertes Ziel. Dann und dann möchte ich in meiner Entwicklung da und da sein, sondern es ist so ein bisschen auch aus der Gelegenheit heraus. Und dann zu entscheiden, ja, will ich oder wir wollen das, ja, nein, passt das zu uns, wollen wir es ausprobieren? Und wir haben viele Sachen ausprobiert, die nicht geklappt haben. War auch gut. Das hat uns wieder auf unseren Fokus zurückgeworfen, was eigentlich unsere Hauptkompetenz ist. Und das ist, mit Menschen in Krisen zu arbeiten und denen 1:1 individuelle Unterstützung zu geben, dass sie besser mit der Situation umgehen können.
Und damit habt ihr einen Stein ins Rollen gebracht. Wenn wir auf die winterlichen Temperaturen, die jetzt langsam anstehen, schauen, vielleicht auch eine Lawine ins Rollen. Allerdings im positiven Sinne, denn auch das kann ja etwas Schönes sein. Mich interessiert noch, hast du eine Botschaft für die Gesellschaft? Wir sprechen jetzt hier sehr viel davon, ne? Scheitern, auch in meiner psychologischen Perspektive, ist das viel zu negativ behaftet. Wir haben meiner Meinung nach eine Fehlerkultur in Deutschland, die nicht besonders hilfreich ist fürs Leben. Also was können wir vielleicht verändern oder was sollte sich in deinen Augen in Deutschland und als Gesellschaft auch verändern? Vielleicht auch in Europa, wie du gerade gesagt hast.
Also ich denke, wir kommen mit vielen alten Wegen nicht weiter. Mhm. Lösungsansätze, die nicht funktioniert haben, werden nicht besser, wenn wir sie nochmal und nochmal probieren. Mhm. Das heißt, wir müssen innovativer sein, wir müssen mutiger sein, wir müssen Dinge ausprobieren und wir müssen uns auch erlauben, damit zu scheitern. Entscheidend ist, dass wir daraus lernen und das nicht unter den Teppich kehren oder Menschen sogar noch bestrafen, die etwas versucht haben, sondern dass wir da gemeinsam auf eine Lernreise gehen und uns erlauben, Dinge zu probieren, gemeinsam etwas zu machen und aus diesem Konkurrenzdenken rauskommen. Wenn wir Dinge gemeinsam angehen, kommen wir weiter, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Und deshalb ist so mein Ansatz auch, dass wir unser Wissen teilen, dass es nicht darum geht, unser Wissen zu verkaufen. Wir könnten unsere Erfahrungen in Produkten verkaufen, aber das ist nicht unser Ansatz. Yeah. Das wird mehr, wenn wir teilen. Und das ist das Schöne an der Sache.
Attila von Unruh hat ihn, den Gründerspirit. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er mit dem Zugabepreis 2024 ausgezeichnet worden ist. Er ist Lotse aus der Krise mit seinem Team U und hilft jungen Menschen und auch Menschen anderer Altersgenerationen aus der Krise, aus der finanziellen Krise vor allem, die sich manchmal auch in einer persönlichen und emotionalen Krise äußert. Und dann hört er manchmal einfach zu. Ich finde es ein wahnsinnig tolles Konzept für alle, die sich interessieren. Der Link zu Team U ist natürlich in den Shownotes, genau wie die Dokumentation des Zugabepreis. Vielen Dank für dein Engagement und dass du heute hier bei mir warst. Attila von Unruh.
Vielen Dank.